Ja, ihr seid wieder beim richtigen Radiosender, Radio X. Richtiger Tag für die Freitage im Monat, richtige Uhrzeit, 16, 17 Uhr und richtige Sendung Umwelt, Magazin Greenpeace Frankfurt. Ja, nachdem wir ja jetzt auch wieder ein paar Feiertage vor der Tür stehen, haben wir heute wieder mal eine etwas andere Sendung. Der Titel ist Looking for Medusa. Da gibt es natur- und kulturwissenschaftliche Recherchen zu dem Thema Korallen und es gibt ausgewählte, auserlesene, wundersame und wunderbare Musik von verschiedenen Leuten, die mir ihre mehr oder weniger Wunschtitel zugeschickt haben, die dann so im Laufe der Sendung abspielen werde. Kurze Einleitung zum Thema, bevor es die ersten zwei Musiktitel gibt. Also heute geht es um den Lebensraum der Korallen und um den sich anzunähern haben im Rahmen der Ausstellungsreihe Trifft das Riff vom Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt. Die Linda Weiß und die Nina Kweisner für die künstlerische Intervention Looking for Medusa recherchiert und das entsprechend aufbereitet. Mit den beiden Künstlerinnen und der Kuratorin, die das Ganze betreut hat, die Dr. Ellen Wagner, mit denen spreche ich heute über das Projekt. Hallo, jetzt fange ich jetzt erstmal von links nach rechts an, die Ellen, hallo.
Hallo.
Nur damit ich mir auch schon die Reihenfolge einüben kann für später. Dann haben wir die Linda in der Mitte.
Hallo.
Und die Nina.
Hallo.
Sehr schön, vielen Dank euch fürs Kommen und ich denke mal, wir kriegen sicher eine schöne Sendung, die auch ein bisschen mehr Zeit verdient hätte, aber so, es war doch etwas relativ kurzfristig die Anfrage der Nina, ob wir da mal was dazu machen könnten.
Ja, vielen Dank für die kurzfristige Einladung.
Ja, kein Problem, ich freue mich drauf, weil ich finde es auch mal ein ganz anderer Aspekt, eine ganz andere Sichtweise aufs Thema Umwelt und Natur. Ja, wie gesagt, jetzt fangen wir mal an mit der Musik. Ich habe hier einen Wunsch von dem Peter Wendt aus unserer Gruppe, der leider dieses Jahr im März verstorben ist. Und es ist noch ein Titel, den er letztes Jahr zur Weihnachtssendung mir geschickt hatte und den spiele ich jetzt heute mal ab. Der Titel ist Son de la Loma. Ich weiß, der Peter war ein Freund von, ein Anhänger der lateinamerikanischen Musik und hat auch sehr gerne drauf getanzt. Viel Spaß dabei. Ja, auch ein kleiner Bach plätschert irgendwann ins Meer, passt zu unserem Korallenthema, oder? Kommt irgendwann auch an. Ja, wie in der Einleitung schon gesagt, Looking for Medusa, eine Installation am Senckenberg Museum in der Ausstellungsreihe Trifft das Riff. Und da werden verschiedene Aspekte des Systems Korallenriff aufgegriffen. Gesellschaft, Kunst und Forschung wird da unter dem Aspekt wird es betrachtet und unter dem Titel, wie gesagt, Looking for Medusa, habt ihr eine Raumklanginstallation erarbeitet. Was ist denn unter einer Raumklanginstallation zu verstehen? Nina?
Ja, wir haben lange überlegt, auch wie wir es nennen, ob wir es audiovisuelle Installation nennen oder Raumklanginstallation oder einfach nur künstlerische Installation. Raumklanginstallation kam uns, glaube ich, am treffendsten vor, weil wir im Grunde genommen die Herausforderung war, sozusagen auch an die Dauerausstellung, die in dem Korallenraum vorhanden ist, anzudocken und unsere Arbeit da zu integrieren. Und deshalb haben wir gezwungenermaßen sozusagen mit dem ganzen Raum gearbeitet.
Okay, wie seid ihr denn auch dazu ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, an das Projekt, ja, aber im Zusammenhang mit dem Senckenberg Museum. Ellen, du hast mir angedeutet, du hast den Kontakt oder wie auch immer hergestellt, oder?
Ja, ich habe sozusagen den Anfang gemacht. Am Anfang war eigentlich ein Ausstellungsprojekt mit der HFG Offenbach zusammen zum Thema Making
Korals. HFG?
Das ist die Hochschule für Gestaltung.
Okay. Ja, ich muss auch was zu tun haben.
Ja, das ist richtig, richtige gute Nachfrage. Und das war die Ausstellung Making Crises Visible. Also es ging um verschiedene Krisen einer globalisierten Welt in Kooperation auch mit der Leibniz-Forschungsgemeinschaft. Und die hat 2020 im Senckenberg Naturmuseum stattgefunden. Und darüber hatte ich sozusagen den Kontakt ins Haus und wurde eben später angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ein weiteres Projekt, in dem auch Naturwissenschaft und Kunst zusammenkommen sollen, ob ich mir vorstellen könnte, mitzuwirken. Und so bin ich als eine der beiden Kuratorinnen zusammen mit Lisa Voigt ins Projekt gekommen und habe dann eben auch die Auswahl der Künstlerinnen mitbegleitet und ja, zunächst kam dann eben Linda dazu und zusammen mit Linda haben wir dann überlegt, dass wir gerne auch eine Klangkomponente einbinden möchten Und dann haben wir eben eine weitere Künstlerin gesucht und glücklicherweise gefunden.
Dann warst du für den Klang zuständig, Linda?
Nee. Nina hat den Klang komponiert und ich habe den Raum in Raum entworfen, wobei glücklicherweise unsere Zusammenarbeit so gut funktioniert hat, dass wir eigentlich schon, wie soll ich das sagen, es war sehr symbiotisch, okay. um in der Sprache der Korallen zu bleiben.
Trink so aus, wie es dir passt, mach das einfach. Ich denke, wir verstehen das weitestgehend, irgendwas stimmt in einem Kopf hören. Okay, meine Frage, die sich da mir auf, oder die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, war, wie kamt ihr auf dieses Motto, Thema Medusa aus der griechischen Mythologie? Mhm. Ist ja eigentlich eine blutige Geschichte, wenn man die so ein bisschen... Nina.
Ja, es ist eine sehr blutige Geschichte und wenn man sich damit befasst, wird das sozusagen noch düsterer, auch in Bezug auf vielleicht feministische Anliegen oder Heldenerzählungen. Aber ja, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns in erster Linie gefragt, okay, wir sind hier in Hessen, alle Meere sind relativ weit weg. In dem Riffraum gibt es in der Dauerausstellung sozusagen ein großes naturalistisches Riff. Das ist ein Warmwasser-Korallenriff. Wie können wir das irgendwie greifen in unserer künstlerischen Arbeit? Und da haben wir uns dann gefragt, okay, welche Erzählungen gibt es, welche Verbindungen gibt es überhaupt sozusagen aus unserem eigenen Kulturraum mit dem Korallenriff? Und sind dann haben uns dann erstmal quasi mit der Naturrezeption sozusagen in der Antike beschäftigt. Und da sind wir auf Ovid gestoßen. Und Ovid ist dieser antike Autor. Der hat sehr viel Naturbeobachtungen zum Beispiel geschildert. Und der hat... Die Metamorphosen vor allem ist sein bekanntestes Werk. Und daraus, genau dort haben wir eben auch die Stelle gefunden, die die Genese der Korallen sozusagen beschreibt. Und das ist sehr eng mit dem Mythos der Medusa verwoben. Also das ist in dieser Erzählung über die Medusa enthalten.
Ellen, magst du kurz 3 Sätze oder 4, dürfen auch 5 sein zu dieser Mythologie Medusa und Perseus und wie sie alle heißen, die... Pseudo- und Halbgötter.
Ja, unglaublich gerne. Wir haben ja auch ganz viel in der Popkultur dazu recherchiert. Aber am Anfang stand eben Ovid und Ovid erklärt naturwissenschaftlich vollkommen abwegig, aber in seiner Mythologie eben sehr poetisch die Entstehung der Korallen. Und zwar erzählt er, dass Perseus, nachdem er die Medusa geköpft hat, den Kopf der Medusa in einem Beutel mit sich getragen hat. Und er ist dann ja über die Landschaft gezogen und plötzlich kam ein weiteres Monster daher. Er musste eine Jungfrau retten, das kommt ja häufig vor bei Helden. Und,
manchmal scheitern sie.
Ja, Perseus war schon ein ziemlich guter Typ, der hat das geschafft. Okay. Aber auch Perseus brauchte beide Hände. Okay. Deswegen hat er seinen Beutel zur Seite gelegt ans Ufer, während er das Meeresungeheuer umgebracht hat. Und am Ufer ist eben das Blut der Medusa, des Hauptes der Medusa, durch den Beutel hindurch getropft und ist ins Wasser getropft. Und so erklärt er, dass dann die Wasserpflanzen am Ufer von dem Blut der Medusa, was ja mit versteinernden Wirkungen in Zusammenhang gebracht wird, auch versteinert wurden und verfestigt wurden und dass sich daraus dann eben die Korallen entwickelt haben.
Ja, man muss wahrscheinlich dazu sagen, dass zu Stein erstarrt. Linda, magst du das aufgreifen, das Thema? Ich meine, der Perseus hat es ja auch nicht so einfach geschafft, ich sage es jetzt mal vorsichtiger, zu besiegen. Also, ich meine, geköpft, enthauptet, aber da war ja einiges an Vorgeschichte dabei, Tricks.
Ja, natürlich, also da haben wir uns natürlich auch mit beschäftigt, was Perseus noch alles getrieben hat, um Medusa, also seine Aufgabe, zu bewältigen. Sie selbst zu spiegeln, sodass sie selbst erstarrt und sie dann zu köpfen. Wobei für uns tatsächlich der, wie soll ich das sagen, so der Pfad, den wir eingeschlagen haben durch die Medusen-Erzählung, diese Faszination von Ovid war, dass er diese Korallen wohl entdeckt haben muss und für sich eine Kultur...
Also entdeckt im Sinne von mal am genau. Meer, am Strand oder wo er immer gesehen hat.
Genau, also diese frühen Versuche, Naturphänomene sich aus Geschichten heraus zu erklären und dabei sehr fantastisch zu werden und diese magische Implikation, wenn wir jetzt uns dieser Geschichte hingeben, wie können wir die Geschichte ins Heute weitererzählen? Also diese Korallen, diese Stücke wurden ins Wasser geworfen, wurden vermehrt von den Nereiden, Meerjungfrauen, wie auch immer sie jetzt nun heißen mögen, und haben ganze Korallenlandschaften gebildet. Diese fast schon eskapistische Wunsch, was könnten Korallen heute alles noch bewirken, was wir Menschen ihnen vielleicht gar nicht zutrauen.
Ellen?
Ja, ich würde noch ergänzen, weil die Vorgeschichte angesprochen war, was für uns natürlich auch an der Figur der Medusa interessant ist und was sie auch kulturhistorisch interessant macht, ist, dass sie immer als ein feminines Monster beschrieben wird. Aber tatsächlich wird bei Ovid auch gar nicht erzählt oder in der antiken Mythologie, was sie denn eigentlich genau getan hat. Also es ist nirgendwo konkret berichtet, wen sie versteinert hat. Es wird nur immer gesagt, dass sie so grausam und furchterregend war. Und das macht sie natürlich wiederum aus einer feministischen Perspektive interessant, weil wenn man gar nicht so genau weiß und erzählen kann, was hat sie denn eigentlich Böses getan, warum kommt dann plötzlich der Held und köpft sie und wird dafür gefeiert? Und das hat für uns auch so eine Verbindung geschlagen zu den Korallen, die jetzt vielleicht nicht als Monster bezeichnet werden, aber die trotzdem in ihrer Verletzlichkeit vielleicht auch noch nicht genug gesehen und vor allem gehört werden.
Nina, ich greife jetzt nochmal das mit der Medusa auf. Ich meine, bisher hat ja das Stichwort Gorgonen noch gar nicht erwähnt, das gehört ja mit dazu. Sie war eine der drei Gorgonen, was bedeutet, also übersetzt heißt Gorgonen wohl schrecklich, die Schrecklichen oder so ähnlich. Welche Geschichte ist da? Und vor allen Dingen, was war denn das, was die Medusa so schrecklich gemacht hat oder was sie anrichten konnte?
Also die Gorgonen oder die Gorgone übersetzen kann man das auch mit die Brüllende. Also Okay. Sie hat wohl, ihr wird nachgesagt, dass sie schrecklich, schrecklich gebrüllt hat. Und die Vorgeschichte von Medusa selbst ist ja, dass sie einmal eine menschliche Frau war. Und je nachdem, wie man die Geschichte liest, könnte man wohl denken, dass sie eben vergewaltigt wurde. Und daraufhin die Wut der Athene hat dazu geführt, dass sie eben in dieses schreckliche Monster verwandelt wurde. Also im Grunde genommen, wir haben im Endeffekt den Medusa-Mythos auch gelesen als eine Art Bestrafung eher der Medusa.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich meine, vergewaltigt, dann ist sie ja Opfer. Und war man dann als Opfer von der Athene als Göttin bestraft? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Vielleicht könnte mir da auf die Sprünge helfen, jemand von euch, Linda.
Das hat sich bis heute auch nicht entschlossen. Okay. Und die gute Nachricht ist, dass es so in der Tradition vielleicht von Christa Wolf auch heute wieder ganz viel feministische Literatur gibt, die genau diese Mythen und Sagen neu erzählen. Und interessanterweise gibt es da auch zwei, die Medusa behandeln, die dieses Jahr erschienen sind und die sich auch die Frage stellen, wer ist hier eigentlich Monster?
Okay. Ich könnte jetzt weitermachen. Ich finde das Thema so spannend. Es hat mich dazu angeregt, auch mal wieder über die griechische Mythologie ein bisschen reinzulesen, was ich früher sehr gern gemacht habe, aber das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber das tut mir leid, ich hatte euch ja gesagt, wir haben jetzt halt nur ein bisschen kurze Zeit. Gehen wir mal auf eure Installation ein. Was können die Leute denn da bewundern, bestaunen, erleben? Ellen, wer, Linda, Nina, wer möchte? Ihr könnt euch den Satz auch aufteilen, dritteln.
Ja, ich glaube, vielleicht kann ich als eine der Kuratorinnen vorneweg sagen, was ich in der Begleitung der Installation als die besondere Herausforderung empfunden habe. Das war nämlich, dass wir zum einen mit einer Bildhauerin Linda arbeiten und zum anderen mit Nina als einer Klangkünstlerin. Und das funktioniert eben nicht so, dass jemand Klang macht und jemand Skulptur und dann stellt man das beides in einen Raum und das ist alles wunderbar und immersiv und sinnlich. Denn ja, die Akustik ist eine schwierige Angelegenheit, besonders in hohen Museumsräumen. Und ich glaube, wir hatten auch mehrere Entwürfe, in denen teilweise auch Klangquellen direkt in die Skulptur hätten eingebaut werden sollen. Und das hat sich tatsächlich als eine sehr große Herausforderung dargestellt, wie Skulptur und Klang wirklich aufeinander eingehen können. Und das Konzept hat sich dann immer mehr verändert und neu aufgestellt, eben hinsichtlich dessen, dass beide Komponenten miteinander sich entwickelt haben, um die Bedingungen für die jeweils andere auch zu verbessern.
Und was passiert oder was kann man konkret erleben, Linda?
Also Nina und ich hatten das Vergnügen, sehr oft in diesem Raum zu sein und das Korallenriff uns anzugucken. Und wir haben schnell gemerkt, dass Menschen einfach so viel im Senckenberg zu sehen bekommen, dass sie vielleicht auch einen Moment der Auszeit und Muse brauchen, und haben schlicht und ergreifend ganz praktisch erstmal einen Ruheort geschaffen. Den kann man erleben. Und dieser Ruheort ist umgeben, ist eingehüllt in ein fiktives Riff, das sehr viele fantastische Elemente hat und der einen vor allen Dingen die Klanginstallation erfahren lässt und einen auch das Ausblick auf das naturalistische Riff genießen lässt.
Nina.
Ja.
Ich bin ganz hin und weg. Okay. Nochmal, die Leute können hingehen. Wir spielen nachher, so langsam ein bisschen zum Ende hingucken, spiele ich zumindest einen Ausschnitt von dieser Klanginstallation. Wann, wo, wie können die Leute, also ich meine, wir können jetzt viel drüber reden, aber sehen und erleben, fühlen, wie auch immer, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir wollen ja den Leuten den Mund ein bisschen wässrig machen und hinzugehen. Wo, wie, wann? Wie lange noch?
Ja, also die Ausstellungszeit sind insgesamt 8 Monate. Diese neigt sich aber leider langsam dem Ende zu.
Ihr hättet euch früher bei mir melden sollen.
Auf jeden Fall. Okay. Aber bis zum 15. Januar ist die Ausstellung noch zu sehen. Das Senckenberg hat quasi jeden Tag auf. Ich glaube 7 Tage die Woche. Ja, tagsüber. Yeah. Ne? Mal bis 20 Uhr, mal bis 18 Uhr. Es gibt allerdings auch noch 2 Termine, zu denen wir alle, die interessiert sind, gerne noch einladen würden. Und zwar haben wir einmal am 10.01. noch eine letzte wissenschaftliche Themenführung in Anwesenheit der Künstlerin und der Kuratorin. Und am 13. Januar wird es nochmal interessant, weil da haben wir im Rahmen des Begleitprogramms eine Podiumsdiskussion organisiert, wo wir eben diese verschiedenen Ansätze, also kulturwissenschaftliche Ansätze, die sich überschneiden mit ästhetischen Herangehensweisen, künstlerischen Methoden, nochmal beleuchten mit unseren Podiumsgästen Katharina Hoppe, Professorin der Soziologie in Frankfurt, die sich auch viel mit dem Thema Anthropozän beschäftigt hat, Florian Dirk Schneider vom Institut für sozialökologische Forschung, der in der Biodiversitätsforschung arbeitet, und Julia Thiemann, eine Kuratorin, die auch schon oft an einschlägigen Projekten gearbeitet hat. Und wir sind auch dabei.
Ja, wunderbar. Ellen, sag du nur kurz Ort. Und habt ihr eine Internetseite für das Projekt oder einfach über Senckenberg Museum? Die haben ja dann eine Rubrik Termine.
Ja, also am besten über den Kalender des Senckenberg Museums sich informieren und auch gerne anmelden. Und ich möchte auch wirklich herzlich einladen, davor und dazwischen nochmal die Installation zu besuchen, denn sie ermöglicht nicht nur das harmonische Eintauchen in die Welt des Riffes, sondern, also Nina hat auch wirklich in Ägypten vor Ort Soundaufnahmen, Field Recordings gesammelt, sondern sie spricht auch das Thema Noise Pollution an, was vielleicht für das Umweltmagazin und die HörerInnen nicht ganz uninteressant sein könnte.
Nur mal, bevor ich es vergesse, Nina, du hast das, was jetzt gleich kommen wird, die Musik aufgenommen, wie auch immer. Ich bewundere es immer, wenn man unter Wasser was aufnehmen kann. Ja. Du hast mir erzählt, du warst an den Riffen in wo?
Ja, ich war in Ägypten im Süden in der Nähe von Masar Alam und habe dort einen Tauchkurs gemacht, und so dass ich dann unabhängig tauchen konnte, und habe mir verschiedene Riffe dort in der Gegend angeschaut. Also
bei der Klanginstallation sind auch Vor-Ort-Aufnahmen, sage ich, ja. Unterwasseraufnahmen, und ihr habt auch im Studio experimentiert, Linda?
Genau, also wir haben Experimente sowohl in den Ateliers gemacht als auch draußen, und eigentlich immer wieder sehr darum gerungen, wie wir Berührungspunkte herstellen können zu den Korallenriffen in verschiedenen Zeit- und geografischen Zonen.
Gut, jetzt muss ich wirklich zum Schluss kommen, ja. Ist es schade drum. Vielen Dank, das waren die Ellen Wagner, die Linda Weiß und die Nina Gweisner zu dem Projekt Looking for Medusa im Rahmen der Ausstellung vom Senckenberg Museum Trifft das Riff. Geht hin, schaut euch das an, das denke ich, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde es mir auch mal demnächst angucken. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik dazu. Vielen Dank euch dreien.
Dankeschön.
Ja, danke dir. Danke dir.
Ja, schon mal danke fürs Zuhören, erholsame Feiertage, und kommt gut ins neue Jahr, alles Gute und möglichst ohne Schall und Rauch, und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Jetzt kommt es noch etwas von den Doors, passend zu den Weltthemen, unserem Sturm letzte Nacht, Riders on a Storm.